sind in Feindesland. Dessen müssen wir uns immer bewusst sein, aber auch mit der Gewissheit, wie wir es gerade gesungen, betend wohl gesungen haben. Zu dem Thema darf ich aus Epheser 6 lesen, von Vers 10 bis 18. Es endet auch damit dem Thema von der Gebetsstunde. Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget wider die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget. Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Habt den Schild des Glaubens, mit welchem ihr imstande sein werdet, alle Folgen, Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmet auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist, zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste und eben hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich. Wir beten. Herr Jesu, was ist das für ein kostbares Wort, was du uns zurufen lässt und was wir hören und in unserem Herzen empfangen und bewegen dürfen. Wir danken dir, dass wir jetzt wieder eine besondere Zubereitungsstunde haben, indem du uns festigst, indem du uns, Herr Jesu, in deine ganze Freiheit der Söhne Gottes entlässest und doch allerstärkstens an dich bindest. Hab Dank, dass du unseren lieben Bruder segnest, weil du, Herr Jesu, auch uns immer wieder neu zum Segnen zurüsten willst, in dem Stand, in den du uns liebend hineingestellt hast, schon vor Grundlegung der Welt. Lieber Vater, hast uns in deinen lieben Sohn gezeugt und berufen. Amen.
Ja, zunächst dürfen wir uns herzlich grüßen, auch an diesem Morgen, und das Thema auf uns wirken lassen, wenn wir vom Worte Gottes her Weisungen bekommen. Ich möchte die Gefahren im Hinblick auf Anfechtungen sehen, da geht es auch um einen Kampf, da steckt ja Fechten drin, um einen Kampf, den nur die Gläubigen kennen, weil sie es zu tun haben mit dem Widerwirker, mit dem Durcheinanderwerfer, mit Satan. Ich möchte in dem ersten Teil etwas sagen über die Gemeinde, damit uns das nochmal deutlich wird, was die Gemeinde nicht ist und was sie von dem Zeugnis der Schrift her besonders in dieser Ökonomie ist. Zweitens, einige Stellen zitieren, die uns zeigen, wie der Feind Gottes, Satan, ist, wie er wirkt und wie er versucht, die Gemeinde vom Ziel abzubringen. Und drittens, wie diese Anfechtungen und Kämpfe aussehen, einmal von außen, wo uns Satan als der brüllende Löwe entgegenkommt, da sind die Fronten klar, und, was uns mehr trifft, wie er sich verstellt in einen Lichtesengel. Das ist die Disposition und darauf möchte ich also jetzt eingehen. Zunächst die Gemeindesituation. Ich darf noch mal daran erinnern, dass die Gemeinde keine Organisation primär ist. Wir brauchen zwar Organisation, aber auch keine Kirche, Konfession, Denomination, natürlich keine Sekte, aber auch keine Bewegung, kein Verein, in dem man ein- und austreten kann und auch kein exklusiver Club. Was ist sie denn? Die Gemeinde, der Leib des Christus, erwählt vor Grundlegung der Welt. Jedes einzelne Glied hört klar den Ruf in dieser Zeit. Diese Erwählung und Berufung ist allein auf Gottes Vorsatz zurückzuführen. Ich habe das gestern schon gesagt, es ist sein souveränes Handeln. Und keiner darf sich anmaßen, von selbst hier eine Funktion zu haben. Das ist das Problem heute. Wie viel selbsternannte Apostel, Propheten, Lehrer. Und wir müssen uns auch immer wieder davor hüten, in eigenmächtiger Weise uns darzustellen. Das ist aber kein Fatalismus in dem engen Sinne, als ob Gott uns keinen Spielraum gebe. Nein, er hat uns erwählt und berufen, dass wir eine geistliche Freiheit in Christus erkennen und praktizieren können. Leider wird dieser göttliche Berufungszweck in der heutigen Zeit kaum gesehen. Man kann ja alles machen, Gemeindeerneuerung, Erweckungen, indem wir nur ringen und fasten und kämpfen und beten, muss ja Gott was tun. Verstehen Sie, hier werden die Prioritäten, ich gehe nochmal darauf ein, die werden verschoben. Gott ist der, der die Werke zuvor bereitet. Wir sollen in den vorbereiteten Werken wandeln. Wir können nicht inszenieren gewaltige Erweckungsbewegungen. Wir dürfen natürlich darum bitten, dass der Herr immer wieder seinen Geist wirksam werden lässt. Einige negative Aspekte noch. Die Gemeinde hat keine Aufgabe im Sinne des Selbstzwecks. Es geht auch nicht nur um die Errettung vor der Hölle, wie manche das so stark propagieren. Da hat ja mal ein Erweckungsprediger in Ostfriesland bei einer Beerdigung gesagt, der da schmort schon in der Hölle. Und das hat eine gewaltige Bewegung ausgelöst. Nun, es kann auch mal eine Gerichts- und Donnerpredigt sein, aber wenn das das Ausschließliche ist, dann bekehren sich die Menschen aus Furcht vor der Hölle. Es ist zwar in der Berufung auch die Befreiung vom Verdammungsurteil enthalten. Römer 8, Vers 1. Darauf dürfen wir uns freuen. Aber das ist nur die Basis zu einem speziellen Dienst. Ich habe gestern Abend das schon angesprochen, 1. Thessalonicher 1, 9 und 10. Wie auch ihr bekehrt wurdet zu Gott von den Götzen, zu dienen dem lebendigen Gott, zu warten auf seinen Sohn aus den Himmeln, den er auferweckt hat aus den Toten. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Da haben wir eine spezielle Aufgabe. Das muss uns auch nochmal klar werden. Wir sind auch nicht berufen anstelle des Volkes Israel. Israel als Erstlingsvolk hat eine ganz andere Aufgabe. Wenn Sie die Segnungen in 5. Mose 28 lesen, sind das Segnungen primär für das Diesseits. Und immer wieder setzen sich Kirchen, Sekten, Irrlehren an diese Stelle. Das Verhängnis seit Augustin De Civitate Dei, dass eben der Reichsgottesstaat auf Erden eingerichtet werden muss, hat die Entwicklung in der katholischen Kirche so forciert, wie das heute der Fall ist. Darum ist ja der Papst primär nach außen hin politisch tätig. Also nicht berufen in dem nationalen Sinne. Ist klar, dass die Glieder des Leibes Christi aus einem Überrest, aus Israel und vor allen Dingen auch aus den Gläubigen aus den Nationen besteht. Wenn man das nämlich nicht beachtet, dann wird etwa der Sendungsbefehl am Schluss von Matthäus 28, nämlich alle Völker zu Jüngern zu machen, auf diesen Zeitabschnitt, diese Ökonomie übertragen. Und dann entstehen ja all diese merkwürdigen Entgleisungen, Erscheinungen, mit Jesus-Märschen, wo man mit Luftballons und Transparenten und gewaltigen Szenarien versucht, den Christus darzustellen. Ich will nicht leugnen, dass viele dabei sind, die es gut meinen, auch wenn sie da von Berlin nach Moskau ziehen. Wenn sie auch im Namen des deutschen Volkes um Vergebung bitten für all das, was unter den Nazis und einer SED-Diktatur geschehen ist. Aber das so global zu machen, ist falsch. Es geht heute um die Herauswahl Einzelner und da muss jeder Einzelne vor Gott klare Entscheidungen treffen. Und wenn wir auch die Geisteswirkungen, wie damals in Israel, wo der Geist von außen wirkte, punktuell, mit Zeichen und Wundern, übertragen auf die Jetztzeit, ist das auch nicht in Ordnung. Gott hat manchmal, früher, im Alten Bunde, mit manchen Methoden, mit manchen Mitteln gewirkt. Heute aber, in Christus, durch sein Wort, wir müssen das unterscheiden. Und so können wir also auch nicht jetzt neue Propheten in Gang setzen. Sie können übrigens für 1200 Mark in 3 Monaten in Hannover zum Propheten ausgebildet werden. Wissen Sie das? Warum kommen Sie eigentlich hierher? Nicht? Wir brauchen einen Einblick ins prophetische Wort. Merken Sie, wie kuriose Entwicklungen das alles annimmt. Aber auch in der anderen Weise, wenn man nun das, was im Alten Testament steht, in bestimmter gesetzlicher Weise in Vorschriften münzt und dann so gesetzlich, moralisch appelliert, ist das die andere Seite. Ein weiteres, wir sind nicht aufgerufen zur Weltverbesserung, wenngleich wir unsere Aufgabe in dieser Welt haben. Lot, der nicht direkt an Gott hing, sondern an seinem Onkel. Der meinte ja, Sodom und Gomorra verbessern zu müssen und wäre bald ins Chaos geraten. Vielleicht war er Kommunalpolitiker, vielleicht Vertreter der CDU dort. Entschuldigung, ich will nicht politisieren, aber das mag jedem unbenommen sein. Wir sind dankbar für christliche Politiker, aber ein Glied am Leibe Jesu ginge in so einer Position zugrunde. Wir müssen die eigentliche Bestimmung der Gemeinde sehen, erwählt vor Grundlegung der Welt zu einer speziellen Aufgabe hier, auch an der Welt, aber primär, dass der Leib des Christus jetzt vollendet wird. Darauf wartet die ganze Schöpfung, nämlich dass der Leib des Christus im Sinne der Sohnschaft geoffenbart wird. Dann kann Gott mit Israel, mit den Völkern weiterhandeln. Wir müssen wissen, die Gemeinde ist vorrangig ein Geheimnis. Es ist das Geheimnis des Christus. Und in Epheser Kapitel 5, 32 wird es ja so bezeugt, das Geheimnis ist groß, ich sage aber von Christus und seiner herausgerufenen Gemeinde. Wenn das Geheimnis nicht geoffenbart ist, dann machen wir etwas. Dann inszenieren wir Gemeindeerneuerung mit allen Methoden und wer weiß was für Vorstellungen, Wünschen und auch entsprechenden Praktiken. So mögen die vielen Versuche ja in der Gegenwart, Zusammenschlüsse auch auf ökumenischer und Allianzbasis zu arrangieren, guten Willens sein. Aber wir können nicht Organisationen, Konfessionen, Denominationen zusammenpacken. Ich bekam ein Schriftchen in die Hand mit dem Titel Ein Wrack, das sich Gemeinde nennt. Da gibt es nämlich Anhänger eines ganz bestimmten Menschen in Süddeutschland, ich will keinen Namen nennen. Der hat angeblich von Gott den Auftrag, jetzt in dieser Zeit alle Christen an einem Ort sich versammeln zu lassen. Eher würde nämlich der Herr nicht wiederkommen. Könnten wir wahrscheinlich lange warten, bis das geschieht. Hier wird verwechselt, ich will es in einem anderen Bild gebrauchen, Baugerüste mit dem eigentlichen Bau. Viele schmücken ja die Baugerüste, wunderschön gestaltet, und vergessen den eigentlichen Bau. Den Tempel, den Leib des Christus. Ja, das Geheimnis ist groß, liebe Geschwister, und das muss uns deutlich werden. Und wer das Geheimnis Christus in uns nicht kennt, Christus unter den Nationen verkündigt und das Geheimnis seines Willens nicht kennt, der muss so handeln. Und dabei wollen wir uns also nicht überheben. Ich will kurz einige Zweckbestimmungen noch nennen, damit Sie mal sehen, dass es immer ums Wesenhafte geht. Wir sind nach 1. Korinther 1, Vers 9 berufen zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi, unseres Herrn. Also in die Gemeinschaft berufen. Wir sind in wunderbarer Weise von ihm in die Gnade Christi gerufen, nach Galater 1, Vers 6, damit wir ja nicht ein anderes Evangelium akzeptieren. Wir sind berufen zu seinem wunderbaren Licht. Und damit haben wir wesentlich Anteil an unserem Herrn. Denn Gott ist Licht. Gott ist Liebe. In dieser Verbindung Licht und Liebe, Wahrheit und Liebe, müssen wir auch unsere Auftragsetzung sehen. Und der Apostel Petrus spricht bei der Berufung auch für die Gemeinde davon, dass wir eine Position haben, die dieser Lichtesposition entspricht, nämlich die Gläubigen aus der Beschneidung auch sind aus der Finsternis herausberufen zu seinem wunderbaren Lichte. Und ein letztes noch dazu, dann will ich den Gemeindebereich abschließen, weil er uns ja sehr bekannt ist, aber ich wollte so kompakt nochmal darstellen. Wir sind berufen zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wir haben also eine Freiheit, die sonst niemand kennt, aber in der Bindung an unseren Herrn. Das wird in Römer 8, 19 bis 21 beschrieben. Und darum brauchen wir ein Evangelium, das gemeindeorientiert ist und nicht im Sinne der Berufung Israels als Volks Ganzes. Da stecken viele Wahrheiten auch in alttestamentlichen Schriften drin. Aber wir müssen sie vom Standpunkt des erhöhten Christus und der Gemeinde aussehen. Zweitens, wir wollen uns jetzt nochmal mit dem befassen, der die Gemeinde versucht, und daraus entstehen Anfechtungen. Es ist also auch noch ein Aspekt, das möchte ich ergänzend zu Bruder Fiedler sagen, dass der Feind versucht. Bitte denken Sie an die Versuchungsgeschichte Jesu. Nur gab der Herr im Innersten keinen Raum den verfänglichen, verführerischen Versuchungen des Fürsten und Gottes dieser Welt. Fürst dieser Welt meint seinen äußeren Herrschaftsbereich. Gott dieser Welt meint die religiöse Komponente. Und da ist er ganz raffiniert. Paulus kann sagen in 2. Korinther 2, Vers 11, seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Nun schauen Sie mal her, wer spricht heute noch von der Macht des Teufels, von seinem Einfluss, wie er sich verstellt als Licht des Engel, wie er sich gebärdet als Lügner, als Mörder, als Verklärer. Wer das nicht sehen will, der wird auch nicht Zuflucht finden wollen in dem Bergungsort in Christus. Der braucht ja auch die Waffenrüstung nicht. Man spricht heute nur vom Bösen im Sinne des Prinzips eines Neutrum. Das Böse. Sicher ist das da und ist zurückzuführen auf den Bösen. Aber wir müssen mit einer Person rechnen. Der Diabolos, Durcheinanderwerfer, lateinisch Lucifer, Lichtesträger. Die konkordante Übersetzung sagt Widerwirker. Also es ist der, der immer kontra Gott, seinen Zielen und damit auch kontra Gemeinde ist. Der wird sich nicht mit uns lieren. Und Vorsicht vor so einem kalten Krieg. Den haben wir ja in der Politik jahrelang, jahrzehntelang erlebt. Und viele haben längst so eine Liaison geschlossen wie auf der Basis des Kalten Kriegs. Nein, Epheser 6 meint, das ist eine harte, ganz entscheidende Sache. Und wir haben nicht primär zu kämpfen mit Fleisch und Blut, sondern eben mit jenen Mächten und Gewalten. Mit jenen, die Weltbeherrscher sind, aber auch mit der Kategorie der untersten bösen Geister und Dämonen, die sexuelle Perversion hervorrufen, das Schaurige, und dazwischen die, die die Ideologien und Philosophien verbreiten. Ich will mich nicht zu lange damit aufhalten, das wäre auch das andere Extrem, denn es gibt heute ja viele, die dauernd in jeder Situation, auch wenn das Fleisch sich regt, immer den Satan sehen. Den Satan austreiben wollen, gebieten wollen, ihn binden wollen, über ganzen Regionen die dämonischen Mächte beseitigen wollen, soll auch über Berlin passiert sein, während des Jesusmarschs. Das geht so nicht. Diejenigen, die beispielsweise über Los Angeles das getan haben, müssen sich doch klar machen, dass sich da nichts verändert hat. Im Gegenteil, es ist genauso schaurig dort in dieser Riesenstadt wie zuvor. In diesem Äon ist das doch nicht dran. Sind Sie mir da einig, ja? Das muss man sehen, unterscheiden. Im Gegenteil, wer sich zu sehr damit befasst, mit dieser geistlichen Kriegführung, ist ja ein Thema der Power-Evangelisation. Der läuft Gefahr, von diesen Mächten irgendwo einkassiert zu werden. Ich sage das ganz bewusst. Er ist der Verführer, der ja versucht, wie damals die Schlange Eva versucht und verführt hat. 2. Korinther 11, Vers 3. Das sagt Paulus der korinthischen Gemeinde. Er sagt, ich fürchte um euch, ihr werdet einen anderen Geist und einen anderen Jesus annehmen. Tja, da wird Jesus genannt, aber es ist nicht mehr der Jesus der Schrift, nicht der Jesus Christus, der Christus Jesus in all diesen wunderbaren Konstellationen von Name und Titel. Das brauchen wir. Wie viele gehen mit dem Namen Jesu kumpelhaft um? Achten Sie mal auf viele sogenannte Anbetungslieder und Songs, was da drin steht. Hat in der Regel nicht viel zu tun mit dem erhöhten Christus, mit dem Haupt der Gemeinde, mit dem, der uns erlöst hat. Bitte, ich sage das alles nicht von oben herab, sondern mit wem Herzen, wie viele der Gläubigen, in so eine falsche sogenannte Anbetung hineinschlittern. Er verstellt sich, sagt Paulus, als Engel des Lichts und auch seine Diener, als Diener oder Boten der Gerechtigkeit, 2. Korinther 11. Also wenn Satan das tut, tun das seine Diener auch, ob bewusst oder unbewusst. Das wird übrigens ja alles kaum heute in Frage gestellt. Das wird ja, das ist das eine Extrem. Alles, was aus dem Jenseits kommt, was an übernatürlicher, sogenannter Offenbarung geschieht, wird ja alles ungeprüft dahingenommen. Das habe ich selber, wenn ich mal in solchen Kreisen war, erlebt. Die andere Gefahr ist, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten, dass wir kaum noch wagen, vom Heiligen Geist zu reden. Wir tun es nicht hier. Dass wir nicht mehr mit der Kraft Gottes rechnen, nicht mehr mit Offenbarung, aber immer in Verbindung mit dem Wort. Und es ist immer so eine Bewegung, ein Pendelschlag in die andere Richtung, weil das eine Extrem nicht die Wünsche der Menschen erfüllt und Mangelerscheinungen da sind. Das müssen wir uns sagen lassen. Aber bitte, bei all dem ist wichtig, unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut. Darum sollen wir die ganze Waffenrüstung anlegen. Und letztlich ist das Christus mit seinem Heil, seinen Möglichkeiten, seiner bewahrenden Kraft. Und dazu gehört als erstes die Wahrheit. Die Wahrheit, die in Christus liegt. Es geht nicht um unsere subjektive Wahrheitsfindung, um das, was wir so als Menschen wahr oder unwahr nennen. Es geht um die Wahrheit in Christus. Und liebe Geschwister, die Wahrheit beinhaltet auch, dass das Gute der Feind des sehr Guten ist. Wenn meine Referendare nach der zweiten Staatsprüfung ein Zeugnis bekamen, Note 1,6, wurde das auf 2 abgerundet, dann war keine Aussicht da, eine Anstellung zu erhalten. Ziel verfehlt zunächst. Das halten wir gar nicht für möglich. Wenn da manche doch was von Jesus sagen und Erlebnissen, dann wird alles akzeptiert. Liebe Brüder und Schwestern, ist uns klar geworden bei der Versuchung Jesu, Lukas 4, inhaltsbezogen, geht es um die Brotfrage, das Materielle, das Soziale? Geht es um die Wunderfrage, stürzt sich herab vom Tempel? Und geht es um die Machtfrage? Und Satan ist sogar bereit, bei Umgehung des Kreuzes, und das stand bei Jesus an, bei Umgehung des Kreuzes so viel aufs Spiel zu setzen, abzugeben, da sogar die ganzen Reiche dieser Welt. Ich bin davon überzeugt, dass Satan herrlichste Gefühle schenken kann, wenn er die Menschen nur weiterhin in seinem Griff hält. Ich weiß, was ich sage. Weil ja die Erscheinungen oft da sind, ach, der ist so happy, möchte ich auch haben. Komm her, Handauflegung und dann passiert irgendwas. Ohne Kreuz, ohne Buße, ohne klare Belehrung. Merken Sie, wo das hingeht? Vielleicht denken Sie, der Bruder Heinemann ist da so kritisch oder skeptisch, aber bitte, ich habe zigfache Erfahrungen da gemacht und viele Menschen da Seelsorge gehabt. Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut. Und wenn es heißt, seine Gedanken sind uns nicht unbekannt, dann müssen wir die Gedanken Satans erkennen. Paulus kannte sie. Er ist der Verkläger der Brüder, ein Verleumder nach Offenbarung 12, Vers 10, 1. Johannes 3, Vers 8. Und nun wollen wir einen Blick noch kurz als Abschluss dieser kompakten Darstellung ins Spiel bringen. Seine Wirksamkeit kann auch bei uns da sein. Und zwar wissen Sie wie. Im Sinne der Vermischung von Lüge und Wahrheit, das habe ich schon angedeutet, aber immer da, wo wir stolz sind, im Hochmut bleiben, auch im Hochmut unserer sogenannten Erkenntnis, das ist aber nur Gnosis, in der Überheblichkeit, indem wir uns nicht sagen lassen, und wie viele Brüder haben im Grunde nur so eine Personalgemeinde um sich und hören nicht mehr auf andere Brüder. Lassen sich nicht sagen. Der Egoismus ist nicht schlagartig tot, wenn Christus in uns lebt. Ich habe das ja von der fleischlichen Gesinnung her darzulegen versucht. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt, aber wir bringen die Gesinnung, die fleischliche Gesinnung mit, wenn wir versetzt sind aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir waren jetzt neulich, ich will Ihnen das mal am simplen Beispiel verdeutlichen, was ich da meine, von Scheibenberg aus nach Karlsbad gefahren in die Tschechei. Dadurch, dass wir nun alle in dem Bus da saßen, die Grenze überschritten, waren wir nun doch noch keine Staatsbürger von Tschechien. Der Gesinnung nach waren wir und sind wir Deutsche. Die Gesinnung ist entscheidend. Und wir bringen manche Gesinnung vom alten Wesen noch mit hinein. Darum müssen wir da den Denksinn ändern. Eine ganz entscheidende Sache. Und da müssen wir auch an uns arbeiten, uns verändern lassen. Paulifal im Fleisch hat einen Grund. Der wusste eigentlich, dass das der Teufel war, der ihn schlug. Eindeutig. Und da hat er darum gebeten, Gott möchte ihm das wegnehmen. Und dann kommt ja das bekannte Wort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollendet. Er gibt auch den Grund an, nämlich damit ich mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe. Wenn denn Paulus das nötig hatte, liebe Geschwister, das brauche ich. Darum habe ich jetzt wahrscheinlich auch eine Erkältung, dass ich nicht zu viel auf meine Stimme hoffe, sondern auf den lebendigen Gott. Gott weiß immer, was er uns zuordnen muss. Und das können wir nicht einfach wegbeten. Und auch die Anfechtungen, die ein Hiob erlitt, hätte man durch die qualifiziertsten Heilungsprediger per Handauflegungen nicht beseitigen können. Alles wegbeten. Wir sollen auch wissen, was wir zu tragen haben und dass wir dann in der Kraft des Auferstandenen leben. So nur können wir auch den listigen Anläufen des Feindes gegenüber klarstehen und das Feld behalten. Also nicht ein neues Erobern. Die Grenzen hat uns der Herr gesetzt. Das übers Ziel hinausgehen, sehe ich, ist die eine Gefahr und das andere ist hinter dem Wort zurückbleiben. Und nun zu den Gefahren, Verführungen. zu den Problemen, die aus dieser Konsequenz, dieser Polarisierung sich ergeben. Ich will es nochmal sagen, Gemeinde erwählt, wunderbare Institution, Organismus, und auf der anderen Seite ist der Durcheinanderwerfer, der Widerwirker, der Versucher mächtig auf dem Plan. Es gibt die Anfechtungen, die von außen kommen. Ich habe es schon angedeutet, da ist eindeutig zu erkennen, wo der brüllende Löwe versucht, die Gläubigen zu verschlingen. Ich werde das nachher noch kurz darstellen. Und die innere Gefahr, auf die vor allen Dingen Paulus hinweist, und ich denke, da haben wir zu lernen und zu überwinden. Generell haben wir vieles mit den Menschen in dieser Welt zu leiden. Manche Ängste, Bedrohungen, Krankheitsnöte, Schwierigkeiten im politischen, wirtschaftlichen, das müssen wir mit den anderen teilen. Nur wie wir damit umgehen, das ist etwas anderes, weil wir eine andere Perspektive haben. Und Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wie wir die Dinge bewältigen, das ist bei uns hoffentlich anders als bei den Menschen in dieser Welt. Wir dürfen alle Sorgen abgeben. Und der Glaube ist der Sieg, der diesen Kosmos überwunden hat. Kurz nur einiges zu den äußeren Gefahren, weil das im Augenblick für uns nicht so relevant ist, allerdings für einen großen Teil unserer gläubigen Geschwister, vor allen Dingen in totalitären Systemen. In den ersten zwei Jahrhunderten war für die ersten Christenheit die Bedrohung, die Verfolgung sehr wesentlich. Und dadurch blieben die auch zu einem gewissen Teil verschont vor Irrlehren, obwohl schon nach dem Abscheiden der Apostel die Ansätze da waren. Ich kann das jetzt nicht kirchengeschichtlich im Einzelnen weit und breit darlegen. Aber ich habe schon erwähnt, ab Kaiser Konstantins Zeiten ist ja die Gefahr viel größer, denn die Gemeinde wird verweltlicht und von innen her, ich möchte es mal mit einem strategischen Begriff sagen, aufgerollt. Und in der Gegenwart haben wir also wieder diesen Ansatz, das war zur Zeit des Kommunismus der Fall. Ich habe gerade jetzt in Scheibenberg ein ergreifendes Zeugnis von einem Bruder erfahren, das ist so ein Moment gewesen, äußere Bedrohung. Der hat seine vier Kinder nicht in die Jugendorganisation, die FDJ, geschickt und wurde dadurch strafversetzt. Ohne rechtliche Handhabe. Und Bruder Ullmann, der mit mir dort diese Tagung leitete, ist auch schon vor die Stasi zitiert worden. Und ein mir bekannter Berliner Bruder, der oft Schriften, er ist selber als Kraftfahrer in einem eigenen Betrieb tätig gewesen, er hat Schriften dorthin vermittelt, ist etliche Wochen in Ostberlin inhaftiert gewesen. Das sind auf dieser Ebene schon mal Erfahrungen, die wir hier ja gar nicht hatten in den letzten Jahrzehnten. Aber wer Missionsberichte kommt, etwa von Licht in Osten oder von der Karmelmission. Die Karmelmission arbeitet sehr stark unter Arabern. Der wird wissen, wie die Gläubigen unter Einsatz ihres Lebens, vor allen Dingen die Verantwortlichen, ihre Dienste tun. Auch in den afrikanischen Ländern, wo der Islam Raum gewinnt, das haben Sie sicher gehört, sind Christen verfolgt worden, getötet worden. Das ist ein Teil des Leidensweges der Gemeinde Jesu. Und darum sollten wir im Gebet dafür einstehen. Mit Leiden. Und Petrus sagt ja, wappnet euch mit demselben Sinn dieser Leiden, die über die anderen Brüder kommt. Und wo die Scharia, also das islamische Recht vom Koran abgeleitet zum Staatsgesetz wird, Da ist keine Toleranz zu erwarten. Was hier unsere Politiker sich teilweise leisten, indem sie den Moslems so viel Rechte einräumen, ist eigentlich gar nicht zu verstehen. Ich würde als Politiker sagen, sie kriegen nur hier eine Moschee, wenn auch in anderen Ländern, in totalitären Systemen, den Christen erlaubt wird, auch ihre Versammlungsräume oder Kirchen zu bauen. Macht ja niemand. Bitte, das ist nicht meine Entscheidung. Gott weiß aber auch, weshalb er das zulässt. Und darf ich hier an dieser Stelle nochmal sagen, was wir oft vergessen, wenn 1 Milliarde Araber, und der größte Teil wird immer mehr zu einem Fundamentalisten, wenn da manche bis zu 17 Mal am Tage beten, ist das eine Macht. Und wenn Sie diesen gekrümmten Rücken sehen, ist das, kann man schon von der Ausdruckspsychologie her erkennen, ein Zeichen für Hingabe. Das meint ja Islam. Und wenn die beten, führe mich auch auf rechter Straße, der Straße der Begnadeten. Dann meinen sie allerdings hier, dass sie der Hilfe Allahs bedürfen. Der Islam, so schreibt es ein Kenner, kommt einer Lebensversicherung gleich, die dem Moslem für Zeit und Ewigkeit in allen Situationen Sicherheit verspricht, aber nicht die Sicherheit, Gewissheit, die wir haben dürfen. Glaubensgewissheit kennt er nicht. Und darum wirkt sich das heute aus in dem Sinne, dass da, wo geballt die Moslems beten oder auch in die Staatspositionen kommen, sie alle Minderheiten unterdrücken. Denn Feind Nummer 1 war ja schon zu Mohammeds Zeiten, der Jude und dann der Christ. Müssen wir einfach sehen in diesem Zusammenhang. So viel nur zu dieser äußeren Situation. Es geht mir jetzt in dem zweiten Teil um die innere Linie, um die Frage der Verführung und ihrer Überwindung. Liebe Geschwister, ist es nicht sehr auffallend, dass sowohl der Herr Jesus, der zu denen aus Israel spricht, vor Verführung warnt? Das ist die Gefahr Nummer 1. Und der Apostel Paulus an mehreren Stellen. 1. Timotheus, Kapitel 4. Satanische Mächte inspirieren viele, die dann vom Glauben abfallen. 2. Timotheus Kapitel 3, daraufhin habe ich schon gewiesen, wo es um den Menschen der Ausreife geht, mit der Gefahr, dass das Menschen sind, die da haben, den Schein oder die Form der Frömmigkeit. Und 2. Thessalonicher 2, das ist für mich da der Höhepunkt, nämlich, dass mit raffinierten Verführungen durch Zeichen und Wunder schließlich die Massen gewonnen werden und so der anstatt Christus einmal die Herrschaft gewinnt. Ziel der Verführung ist, auf religiöser Ebene eine Einheit zu gewinnen. Und die wird dem letzten Herrscher für eine gewisse Zeit vergönnt sein, auf politischer, wirtschaftlicher und vor allen Dingen religiöser Ebene. Und die Ökumene über das Christentum hinausgreifend, alle großen, die monotheistischen Religionen umfassen, wird da sehr stark motivierend und zielorientiert mitwirken. Es gibt einige Stellen, ich möchte sie nochmal nennen. Auch Petrus sagt, dass in der letzten Zeit Spötter kommen werden. Da liegt es auf einer etwas anderen Art, etwa in dem Sinne, wie das heute Feministinnen tun, zum Beispiel bei uns in Württemberg, die Jutta Voss, die von dem Mondschein-Tabu redet und eine Wildschweingöttin, die vor Jahrtausenden verehrt wurde, als ihr Lebensprinzip angibt. Können Sie das fassen? Die sogar mal ja, im pietistischen Brüderbund in der Gemeinschaft, wo ich auch hingehe, einen Anfang mit Jesus gemacht hat. Also der Anfang ist nie das Entscheidende, sondern immer das Ende. Oder die Elga Sorge habe ich ja schon erwähnt, weil die aus meinem Regierungsbezirkbereich kam und ich in der Lehrerausbildung mit diesem pädagogisch-theologischen Seminar zusammenarbeiten musste. Sie hatte ja dann später an der Gesamthochschule einen Auftrag im Bereich von Theologie und dann einen Prozess mit der Kirche, weil selbst da die sonst liberale, kuhessisch-waldeckische Kirche nicht mehr mitgehen konnte. Also das sind alles Entwicklungen, die wir heute sehen. Verführung ist also eine Vermengung von Wahrheit und Lüge. Oft sogar eine Einseitigkeit im Sinne des Herauslösens von Bibelstellen aus dem Zusammenhang. Auf zwei Kennzeichen habe ich schon hier einmal an dieser Stelle hingewiesen, will sie aber auch nochmal nennen. Nach Offenbarung 22, Vers 18 und 19 wird vor allen Dingen in der letzten Zeit dieses Äons auch in Verbindung mit dem, was sich in der Offenbarung enthüllt, mit den verschiedenen Gerichten, ein Doppeltes zu sehen sein. Das eine ist das Hinzutun. Wer hinzutut zu dem Worte der Verheißung, der kriegt Gericht in dem Sinne, wie sie in der Offenbarung geschrieben steht. Also ist das doch eine Sache, dass wenn ich warne vor so einer Entwicklung, aus Liebe zu denen, damit die nicht hier schon Gerichte bekommen und nachher vor allen Dingen, wenn sie vor dem weißen Thron stehen, eine totale Enttäuschung erleben müssen. Lieber hier einmal eine klare Scheidung zwischen Seele und Geist. Was wird denn alles heute hinzugetan? Dieses Und, Christus Und, ist das Gefährliche und das Und rückt dann in den Mittelpunkt. Das können Segnungen, Erfahrungen, Gaben sein, Geistesvermittlungen. Denken Sie nur an die Neuapostolischen. Nur durch Handauflegung der Apostel wird der Heilige Geist vermittelt und das wird zum Zentrum gemacht. Oder bei den Adventisten ist es doch mehr oder weniger der Sabbat. Danach, wer die Gründerschrift liest, wird doch der Mensch nachher von Gott beurteilt nach dem, ob er den Sabbat hält oder nicht. Es sagen zwar heute viele dieser Geschwister, und da sind viele drunter, die auch an Jesus glauben. Das ist immer eine andere Sache. Ja, das wäre nicht relevant. Aber wenn es nicht relevant wäre, dann würden sie nicht unbedingt dahin gehen. Man muss doch das mal ganz logisch durchdenken. Und das Wegnehmen, das haben wir heute in vielfältiger Weise. Etwas von dem Fundament in Christus weggenommen, lässt den ganzen Bau einstürzen. Dann wird aber offenbar, was wirklich gegründet ist auf dem Felsen oder nicht. Ich will nur so ein paar Glaubensarten nochmal schnell nennen, das habe ich schon mal getan. Kopfglaube nur, das ist Wissen, Gnosis, gehört zwar auch dazu, aber es muss zur Epignosis werden. Der nur Notglaube reicht nicht aus. Wir brauchen eine ständige Verbindung zu Gott. Der Traditionsglaube kann gefährlich werden, weil die meisten nicht mehr gewillt sind, am Wort zu prüfen, sondern das übernehmen, was in ihrer Kirche, Konfession, Denomination gelehrt wird. Seien Sie doch wie die Berührer und forschen, ob es sich also verhielte, auch bei dem, was ich sage. Ich bin immer dankbar für Korrektur, wenn Sie von der Schrift her mir sagen können, da ist eine Fehlaussage gemacht. Auch nicht der bloße Wunderglaube. Ich habe hier, gerade während der Brüderkonferenz, einmal darüber gesprochen, was die entscheidenden Wunder sind. Nicht die primär an unserem Körper, denn der wird ja wieder den Weg alles Fleisches gehen oder verwandelt werden. Sondern die Wunder, die mit unserer inneren Veränderung zusammenhängen. Dass wir eine neue Kreatur sind, dass Christus die Herrschaft in unserem Leben bekommt. Dass der alte Mensch nicht mehr die Herrschaft hat. Das sind die entscheidenden Wunder, denn das reicht hinein bis in die Ewigkeit. Frucht wirken. Nicht an den Gaben und Wundern werden wir die wahren Christen erkennen, sondern an der Frucht. Wunder, Zeichen, Gaben, all das kann Satan imitieren. Lassen Sie das immer wieder sagen. Auch nicht der Erfahrungsglaube, der damit zu einem Subjektivismus wird. Wir brauchen eine klare geistliche Linie, damit wir nicht verführt werden. Und darf ich noch mal darauf hinweisen, dass der Unterschied zwischen Offenbarung und Handeln Gottes gesehen werden muss. Christus ist zwar derselbe, nach Hebräer 13, Vers 8, gestern, heute, auch in Ewigkeit, ist derselbe, aber handelt nicht immer nach gleichen Prinzipien, Methoden. je nach heilsgeschichtlicher Akzentuierung, und heute ist die Gemeinde dran, die nicht mehr von allerlei Winterlehre nach Epheser 4 hin und her bewegt werden soll. Und was haben wir für manchen Wind der Lehre? Der bläst sogar so stark, dass die ganze Völkerwelt in Aufruhr kommt. Das Wasser oder die Wasser in der Offenbarung repräsentieren Völkerwelten. Alles erlebt einen religiösen Aufbruch. Okkultismus, Spiritismus, Esoterik, New Age-Bewegung. Wenn Gott damals über Propheten geredet hat, dann wird heute, weil der Grund gelegt ist, auf der Basis von Apostel und Propheten, kein Neuprophet kommen. Wissen Sie, die Hybris, die ich da vorhin angesprochen habe, also die Überheblichkeit, besteht darin, dass all die neuen Leute, die heute Bewegungen in Gang setzen, immer sagen, jetzt kommt das Entscheidende. Nicht, Manfred, du hast dich ja auch mit der Kirchengeschichte befasst und ich tue das auch immer wieder. Waren denn da nicht Glieder des Leibes Jesu vorhanden? Es ist diese Überheblichkeit, früher das war alles nichts, jetzt kommen wir erst. Wir bringen die eigentliche Geschichte. Wir haben den Durchblick, wir haben jetzt die Kraft. Da liegt schon die Verführung. Der Herr hat immer seine Gemeinde geführt und vollendet sie jetzt. Und darf ich nochmal auf den Paulus hinweisen, der für mich ein Typus für die Gemeinde ist, dass am Schluss seines Lebensweges primär der Kreuzesweg, die Leiden und nicht der spektakuläre Erfolg stand. Zu mir kommen oft Glieder einer Gemeinde, junge Menschen, die natürlich darunter leiden, dass es nicht irgendwie vorwärts geht. Ich sage, denkt doch auch mal daran, dass es nicht nur einen Segen gibt im Sinne von Länge und Breite, sondern vor allen Dingen auch im Sinne der Tiefe. Und was in der Tiefe gewurzelt und gegründet wird, ist entscheidend. Und was Paulus da nachher im Gefängnis erlebte, da war keine Erweckung, da war nichts Spektakuläres. Da hat er die herrlichsten Erkenntnisse bekommen. Gerade die drei Kronenbriefe, das müssen wir sehen. Wir müssen eine klare Prioritätenfolge haben. Und darum müssen wir auch unterscheiden, was sind die Segen? Sind es nur Segen im Sinne von Länge und Breite? Der natürliche, der seelische, der fleischliche Mensch will immer die Segnungen primär für das Fleisch haben. Ich wünsche das auch in vielen Stücken. Und Gott kann das und will das auch schenken. Der Segen nach Epheser 1, Vers 3 ist uns aus dem Überhimmlischen gegeben. Sohnschaft, Erbe, mitgekreuzigt sein, mitbegraben sein, auferweckt und dorthin versetzt in die Herrlichkeit. Das kann ich Ihnen natürlich nicht jetzt mit Anschauungsmitteln darstellen. Ich will noch mal kurz wiederholen, was ich während der Brüdertagung dort in der Bibelstunde sagte, in einem Vergleich. Sehen Sie, wenn Kinder in der Grundschule im mathematischen Bereich mit Anschauungsmitteln in den Zahlbegriff eingeführt werden, muss das sein. Wenn Sie das dezimale Positionssystem kennenlernen wollen, nicht, dann muss das sein, mit vielen Anschauungsmitteln, damit Sie das Ordnungssystem erfahren. Aber wenn ein Student der Mathematik nun mit Klötzchen noch rechnen muss, dann ist das doch verfehlt. Ne? Und so kommt man das manchmal vor, wenn es immer heißt, zurück zu dem, was im Urchristentum war. Das klingt so fromm. Zurück zu den Worten, jawohl, die geschrieben sind. Aber die Gemeinde reift doch aus. Wenn wir zum Vollwuchs des Mannes in Christus kommen, dann sollen wir die Anfänge lassen. Darum ringt ja sogar der Hebräerbriefschreiber und zeigt im 6. Kapitel auf, was Anfangsdinge sind. Buße, Glauben an Gott, Handauflegung. Aber wenn keine gesunde Lehre da ist, weiß man ja gar nicht mehr, was für die Grundschule und die Universität ist. Es wird ja alles vermengt. Man forscht nicht und will nicht den Denksinn gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Es fordert Anstrengungen, auch in unserem Denksinn. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Das ist die Summe aller Sinnrichtungen, einschließlich des Denksinns des Nus in Christus. Und dann muss man mal sehen, wie der Abstieg beim Herrn ging, bis zum Tode am Kreuz gehorsam. Selbst das Herrlichste hat er da gelassen verlassen, um den Weg des Kreuzes zu gehen. Das sind Wege, die werden heute leider kaum noch verkündigt. Darum ist es so wichtig, liebe Geschwister, und damit komme ich zum Abschluss, dass wir prüfen. Das ist ja das Thema. Prüfet alles, aber nicht destruktiv. Kritisiert alles. Ich weiß, in einer Gemeinde, ich will nicht sagen, etliche Geschwister sind auch hier, da gibt's einen, der ist immer am Kritisieren. Der hat mal gesagt, ich habe die Gabe der Kritik. Immer kritisieren. Wenn man ja dauernd die anderen kritisiert oder das, was gesagt wird, dann steht man ja selber noch eine Etage höher. Der Jesus warnt ja davor, dass wir ja nicht beim anderen den Splitter im Auge entfernen wollen und unseren Balken gar nicht erkennen. Es ist wichtig, dass wir hier konstruktive Kritik betreiben, prüfen und dann das Gute behalten. Es gibt also in allen Konfessionen, Denominationen wirklich gute Dinge, die wir beherzigen können. Nur ist immer die Frage der Basis, der Position und der Zielrichtung. Also für mich ist nicht eine Frage, wenn ich bei den Charismatikern sehe, wie die eine herzliche Gemeinschaft haben, wenn sie Stunden zusammen sind, nicht? Das wäre sehr lobenswert auch für uns, dass wir nicht von Punkt zu Punkt pastorale Rede haben und dann ist Schluss. Nicht? Es erfrieren manche in unseren Kreisen. Da ist eine kalte, harte Orthodoxie, aber kein wirkliches Leben. Das können wir uns sagen lassen. Oder Gebetseinsätze und was alles da ist. Aber liebe Geschwister, die Basis muss klar sein. Ich habe das gestern betont, für mich ist die Geistesfrage, die Kreuzesfrage, die Gemeindefrage und die Zielfrage das Entscheidende. Das gehört alles miteinander zusammen. Sie können den Weg zum Ziel nur gehen, wenn Sie das Ziel kennen. Mir kommt das manchmal so vor, ich habe das auch hier schon gesagt, wenn man nur so intuitiv, spontan etwas erleben will. Ich setze mich ins Auto, will in die Schweiz, gucke mir überhaupt nicht die Karte an, wo es hingeht, und fahre drauf los. Da muss ich mich nicht wundern, wenn ich nachher in den Niederlanden herauskomme. Nicht? Darum prüfet alles, leget an die ganze Waffenrüstung Gottes. Lasst euch Wurzeln gründen und liebe Geschwister, lasst uns so demütig sein. Wie es Jakobus sagt, die Weisheit von oben. Also nicht die menschliche Philosophie. Die Weisheit von oben ist demütig und lässt sich sagen. Aber von Geistlichen, vom Wort, und das müssen wir uns immer wieder zur Korrektur mitgeben lassen. Ich bin dankbar, dass ich mit meiner Frau immer wieder ein Gespräch habe und sie mir auch mal sagt, also da kam etwas im eigenen heraus. Ja, kenne ich auch. Dass man auf einmal zu einem Eiferer wird oder da etwas sagt, was nicht ganz schriftgemäß ist. Da brauchen wir Vergebung, Reinigung, Korrektur. Wir wollen anhand dessen, was ich gesagt habe, lernen. Ich will mich mit hineinnehmen und fasse deswegen nochmal zusammen, liebe Geschwister. Gefahren von außen sind in der Regel eher zu erkennen. Sie bringen uns nur in Druck und Leiden, wie das bei äußerer Verfolgung ist. Im inneren Bereich müssen wir eine klare Erkenntnis haben, die Weisheit Gottes. Denn in Christus Jesus, nach Kolosser 2, Vers 3, liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Sie sind verborgen und müssen enthüllt werden. Es gibt ja auch eine Gabe der Weisheit und der Erkenntnis. Aber im weiter Fortschreiten dürfen wir wissen, in Christus ist das alles da. Darum ist wichtig, dass wir die Berufung der Gemeinde kennen, die Aufgabe der Gemeinde, die Funktion und uns immer wieder in aller Demut in die Wahrheit und in die Liebe Gottes hineinnehmen lassen. Und dass wir nicht lässig umgehen mit diesen Wahrheiten und auch den Feind, der mancherlei Dinge ausstreut, ernst nehmen. Ich schließe damit. Ich habe eine Zeitung hier, da heißt es, neue Adresse für die Menschheit gesucht. Die Apokalypse der Erde wird in 1,5 Milliarden Jahren nach den neuesten Forschungsergebnissen der Wissenschaftler da sein. Jetzt haben wir es doch. Also, was ist denn das mit dem Untergangsgerede? Die Wissenschaftler wissen, 1,5 Milliarden Jahre haben wir noch Zeit, dann wird erst die Sonne.
Aber Lichtjahre sicher.
Bitte?
Nicht Jahresumsatz.
Nee, also hier sind 1,5 Milliarden normale Jahre gemeint.
Ja, der hat sich da vertan.
Ja, es gibt auch, sicher, Lichtjahre ist nochmal eine besondere Sache. Die Lichtjahre haben es allerdings mit der Entfernung zu tun. Also Lichtjahre sind Entfernung, keine Zeiteinheiten. Also der meinte schon hier Jahre. Und zweitens, Schmerz durch Trance, durch Hypnose besiegen. Das sind so ein paar Schlagzeilen, und da müssen wir Acht geben. Und das wird alles zunehmen mit der zunehmenden Computerisierung, denn die Wirtschaft muss ja da auch zu einer Einheit werden. Diese Schlagzeilen, die die Gesellschaft verändern, und schließlich das religiöse Ökumene auf allen Bereichen. Das besteht uns bevor. Aber Gott sei Dank, wir dürfen wissen, der Herr hat einen Bergungsort für uns. Wir sind nicht gesetzt zum Zorn, sondern dürfen wissen, der Herr wird uns bewahren, wie auch immer. Das ist gewiss, der in uns angefangen hat, das gute Werk, wird es vollenden bis auf den Tag seines Kommens. Amen.
Wir wollen beten miteinander. Herr Jesu, wenn wir unser Leben nach all den Informationen dieser Weltzeit ausrichten würden, ich glaube, keiner von uns könnte sich noch vorstellen, das noch zu verkraften. Und dann denke ich immer wieder an die armen Menschen, die das alles in sich hineinschlucken und darin leben, was nur noch ein Vegetieren ist. Ohne Hoffnung, ohne Sinn und ohne Ziel. Wie dürfen wir deine Liebe in unserem Leben preisen und dürfen wir eine Hoffnung haben, die nicht zu Schanden wird, dass du nicht nur der Verborgene bist, sondern dass wir auch die Geborgenen allein in dir sind. Und dürfen deine Liebe, dich so ganz einfach in diese Welt hineintragen als ein Licht, wie wir es hörten, und aber auch als Segnende, zu dem wir berufen sind. Wir beten dich an, Herr Jesu, dass du der bist, der in uns wirken will und durch uns. Amen.